Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und heute auch Host der Sendung. Ja, es ist ja leider so, das Klima wird wärmer, aber trotzdem ist die kalte Jahreszeit im Anmarsch und dafür braucht man warme Jacken. Und wer jetzt keine vom letzten Jahr keine brauchbare mehr hat, stellt sich vielleicht gerade die Frage, Daune oder Kunstfaser. Das ist heute auch Thema unserer Sendung. Ich sitze hier, beziehungsweise stehe hier mit meinem Testkollegen Boris Gnielka. Hallo Boris.
Hallo Katharina.
Und ja, mal ganz plump gefragt, was ist denn besser, Daune oder Kunstfaser bei Isolationsjacken?
Das kann man so pauschal nicht beantworten. Es kommt so ein bisschen auf den Einsatzbereich ein. Also Daune ist natürlich deutlich leistungsstärker, wenn man halt das Bauschverhältnis zum Gewicht beurteilt, also die Isolationsleistung im Vergleich zum Gewicht. Dafür ist Daune aber in der Regel nicht nässefest. Das heißt, wenn ich eine Jacke suche, in der ich auch bei leichter Aktivität, während ich etwas transpiriere, halt mich warm halten möchte, dann ist Daune nicht das Richtige, auch wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo es eher so ein feuchtkaltes Klima gibt, was ja auch gerade jetzt hier in Deutschland relativ häufig im Winter der Fall ist. Schnee haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, zumindest abseits der Mittelgebirge und Alpen. Und da ist dann Kunstfaser natürlich schon pflegeleichter in jedem Fall und vielleicht auch die bessere Wahl. Also gerade wenn es nicht darauf ankommt, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich nicht an jedem Gramm sparen muss.
Und auch aus ethischen Gründen, also man hat ja auch schon viel Unschönes gehört über die Daunenherstellung.
Oder gut, gut, dafür hat man bei dem Synthetikzeug dann eben das Mikroplastikproblem. Das muss jeder für sich ja letztendlich entscheiden. Es gibt gute Ansätze, viele Hersteller versuchen halt schon Naturprodukte, also sowohl bei Daune als auch bei Wolle zu nehmen, die halt irgendwie auf Tierschutzregeln geprüft worden ist. Also bei Daunen ist das gängigste Regel, der gängigste Standard ja der RDS, der Responsible Down Standard. Der wird unabhängig kontrolliert und der garantiert zumindest, dass die Tiere nicht aus Lebendtropf stammen und dass es quasi Tiere sind, die für die Lebensmittelproduktion, nicht aber für die Stopfleberproduktion, die ist ausgeschlossen, eigentlich gehalten werden und dann eben die Federn und die Daunen nur als Abfallprodukt anfallen. Was man natürlich dazu sagen muss, in die Kalkulation fließen sie natürlich trotzdem mit ein, nicht? Das ist klar. Mhm. Also wer so ein Tier hält für die Fleischproduktion und weiß, dass er dann nachher auch noch was für die Federn bekommt, der preist das natürlich entsprechend mit ein. Aber es ist zumindest mal ein erster Schritt. Es gibt auch noch andere Siegel, die dann von einzelnen Firmen vergeben werden. Hier kann man vor allem Fjällräven nennen. Die sind da ziemlich weit vorne. Das hat auch die Naturschutz- und die Tierschutzorganisation Vier Pfoten mal bewertet und analysiert, die verschiedenen Siegel und Nachhaltigkeitskriterien und Tierschutzkriterien. Und da war Fjällräven, das kann man auch nachlesen, wen das näher interessiert, auf der Seite Vier Pfoten, also Four Paws auf Englisch. Die Seite gibt es, glaube ich, nur auf Englisch mit dem Ranking. Da sieht man dann, welche Marken besonders glaubwürdige Siegel einsetzen, um eben einen hohen Tierschutzstandard zu gewährleisten. Und da ist Fjällräven an der Spitze, gefolgt von Patagonia. Und dann kommen andere, die auch eben den besagten RDS-Standard verwenden. Also Fjällräven und Patagonia sind da eigentlich führend, muss man sagen, was die Tierschutzkriterien angeht. Das hat allerdings keine Aussagekraft, was jetzt die Qualität der Daune anbelangt. Das ist klar.
Patagonia verwendet ja auch recycelte Daunen und Federn. Sind die denn ähnlich gut wie neuwertige Daunen?
Ähnlich gut, ja, aber sie erreichen natürlich nicht die Bauschkraft, die halt neuwertige, hochwertige Daune erreichen. Aber im Prinzip ist das natürlich eine feine Sache, weil das Produkt hat sein Leben quasi schon hinter sich. Ja. Es wurde schon von jemand anderem mal wahrscheinlich verwendet und anstatt in die Tonne zu wandern, wird es jetzt zu einem neuen Produkt verarbeitet. Ist ein sehr interessanter Gedanke, der auch bei Wolle zum Einsatz kommt und wer jetzt unbedingt oder wer jetzt gerne Daune haben möchte in seiner Jacke, und jetzt nicht die allerbeste Qualität sucht, der ist dann mit dieser recycelten Variante eigentlich auf der sicheren Seite.
Ich merke gerade, wir sind schon mittendrin im Thema Daune und hatten aber ja erstmal nur gesagt, dass man hierzulande fast besser mit einer Kunstfaserjacke bedient ist. Wer braucht denn dann tatsächlich eine Daunenjacke?
Daunenjacken sind dann gut, wenn es besonders kalt ist, also sagen wir mal unter minus 5 Grad und es ist eine trockene Kälte vorherrscht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Skandinavien gehe, ich habe Lust, eine Wintertour zu machen, vielleicht sogar mit Zeltübernachtung oder auch einfach nur draußen Tagestouren mit einem kleinen Picknick bei minus 20, 30 Grad. Hört sich schrecklich an, ist aber gar nicht so schrecklich. Wer einmal da oben gewesen ist im Winter, weiß, durch die geringe Luftfeuchtigkeit fühlt sich die Kälte längst nicht so schlimm an. Also ich empfinde zum Beispiel hier so das Nieselwetter 0 Grad als deutlich kälter als oben in Skandinavien bei minus 25 Grad, zumindest wenn es windstill ist. Und da ist natürlich eine Daunenjacke dann unschlagbar. Also die Feuchtigkeit ist halt sehr gering, das heißt, die Daune verklumpt nicht, die bleibt leistungsfähig auch über einen längeren Zeitraum und die trägt sich auch sehr angenehm. Also Daune nimmt ja ein bisschen Feuchtigkeit auf, wenn man so leicht transpiriert. Das kommt jetzt bei Funktionsjacken oder bei Isolationsjacken vielleicht nicht ganz so zum Tragen, aber bei Schlafsäcken merkt man das sehr wohl. Der Unterschied zwischen einem Daunenschlafsack und einem Kunstfaserschlafsack in der Schlafqualität, im Schlafklima, im Körperklima ist signifikant. Also das spürt man wirklich am eigenen Leibe. Und da ist natürlich dann, wie gesagt, in der Region kann man dann Daune sehr gut einsetzen, vor allem wenn es darauf ankommt, möglichst leicht unterwegs zu sein. Mhm. Also wenn ich eine Jacke haben möchte, sage ich jetzt mal, die bis minus 20 Grad warm hält und ich kaufe eine Daunenjacke, dann ist die, eine sehr gute Daunenjacke, dann ist die ganz sicher 100, 200 Gramm leichter als eine ähnlich leistungsfähige Kunstfaserjacke.
Und in der Regel hält sie auch länger,
das
oder?
Das ist auch richtig, genau. Also Daunen halten deutlich länger als Kunstfaser, bis zu 4 Mal, sagt man sogar. Also von daher relativiert sich auch der höhere Preis. Also ja. Daune, gerade gute Daune, ist halt erheblich teurer als Kunstfaser.
Boris, du bist ja selber auch sehr, sehr tierfreundlich unterwegs. Was nutzt du denn beim Schlafsack? Daune oder Kunstfaser?
Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich noch einen Daunenschlafsack habe, den ich auch sehr gerne nehme. Den habe ich mir 1996 gekauft als Student. Habe damals mein ganzes Geld zusammengekratzt, der war sehr teuer. Und eben auch sehr gut. Und da hat sich gezeigt, es lohnt sich, einmal was Richtiges zu kaufen und das dann entsprechend zu pflegen, also auch zu waschen. Auch Daunenschlafsäcke können gewaschen werden. Wie haben wir ja auch schon mehrfach gezeigt, kann man auch bei uns auf der Homepage nachlesen. Und den benutze ich jetzt immer noch. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen neuen Daunenschlafsack mehr kaufen, sondern es gibt auch sehr leistungsfähige Kunstfaserschlafsäcke, die zumindest annähernd an das Potenzial von Daune heranreichen. Da wäre ich dann auf der sicheren Seite. Aber ich denke, wenn man so ein Produkt hat, das wegzuschmeißen, damit ist keinem geholfen. Und dieses Beispiel zeigt auch, dass ein guter Daunenschlafsack bei ordentlicher Pflege, das heißt eine Lagerung, wo sich die Daunen entfalten können, also nicht zusammengestopft im Packsack, sondern in einem großen Bettlaken oder in so einem speziellen Schlafsackbeutel. Und wenn man ab und zu mal den Schlafsack dann auch wäscht und eventuell sogar wieder auffüllen lässt, wenn die Bauschkraft etwas nachgelassen hat, das kann man machen. Gibt es entsprechende Anbieter im Internet, findet man die, die diesen Service anbieten. Auch teilweise über Händler wie Globetrotter kann man das veranstalten. Dann lohnt es sich. Dann lohnt sich wirklich diese Mehrausgabe und dann hat man wirklich ein Vierteljahrhundert Spaß an seinem Produkt.
Ich kann das auch bestätigen. Also ich habe einen sehr leichten Daunenschlafsack von Expert und bin super zufrieden. Der ist jetzt längst nicht so alt wie deiner. Ich habe den seit 2012 oder 13 oder so. Ist einfach fantastisch, muss man schon sagen. Es gibt ja noch andere Alternativen, oder? Inzwischen jetzt bei Isolationsmaterialien. So Wolle kommt auch in Jacken zum Einsatz.
Ja, also da ist Ortovox vor allem zu nennen. Die haben eine Kooperation mit Swisswool, mit diesem Projekt, was die Wolle von Schweizer Bergschafen quasi verarbeitet. Also die haben ein ganz tolles System, dass also der Schafhirte mit seiner Herde jetzt nicht irgendwie zu einer bestimmten Wiegestation oder sowas laufen muss und seine Wolle da irgendwie hintragen muss, was immer ein riesiger Eck gewesen ist in der Vergangenheit. Die haben halt eingeführt, dass es spezielle Termine gibt in den Tälern direkt, wo die Hirten auch unterwegs sind mit ihren Schafen. Die brauchen nur einmal kurz runterzugehen ins Tal. Da steht dann halt, keine Ahnung, ein Lieferwagen oder sowas und eine Waage und ein paar Prüfer und die nehmen dann die Wolle quasi direkt von den Schafen ab und verarbeiten die dann weiter. Also nachhaltiger geht es eigentlich auch nicht, auch regionaler geht es eigentlich nicht. Es kommt hier aus der Schweiz. Und diese Wolle verwenden sie nicht nur bei Unterwäsche, so direkt auf der Haut liegen, sondern auch als Isolationsmaterial. Das sind dann eben die groberen Fasern. Nicht? Also Wolle gibt es in unterschiedlichen Feinheiten. Die ganz feine wird verwendet, um daraus Unterwäsche zu machen, die halt direkt auf der Haut liegt und nicht kratzen soll. Die etwas grobere, also die dickeren Wollfasern, die werden dann als Isolationsmaterial eingesetzt und das funktioniert auch sehr gut. Die sind, bieten ähnliches Klima wie Wolle, bauschen natürlich nicht ganz so stark auf, haben auch nicht das Bauschkraft-zu-Gewichtsverhältnis wie Daune, aber sie sind dafür etwas druckstabiler und eben auch sehr haltbar und können auch recycelt werden. Also Wolle kann auch recycelt werden. Es gibt Anbieter, die auch recycelte Wolle verwenden.
Und wie ist es da, wenn das nass wird, ist nicht so tragisch, oder?
Also wenn jetzt Wolle so nass wird, ja, ist das nicht so tragisch wie bei Daune. Ja. Nein, nein. Also Daune gibt es, das muss man jetzt auch nochmal sagen, Daune gibt es natürlich auch in einer imprägnierten Version. Das ist dann, heißt dann, glaube ich, auch nässefeste Daune. Ich glaube, so findet man sie am ehesten, wenn man danach sucht. Da sind die einzelnen Daunen tatsächlich imprägniert. Nachteil der Geschichte ist, dass das Schlafklima dann eben auch nicht mehr so gut ist. Also es erinnert fast eher an so Kunstfaserschlafsack, weil eben dann die Daune auch nicht mehr in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen, die der Körper jetzt zum Beispiel beim Schlafen über Nacht abgibt, fühlt man sich nicht wie in einem normalen Daunenschlafsack da drin. Es ist zwar schön leicht, man hat nicht dieses etwas schwerere Schlafgefühl wie beim Kunstfaserschlafsack, aber es ist halt auch nicht ganz so trocken, wenn man drin schläft.
Und bei Jacken? Da weiß ich jetzt, also von Schlafsäcken habe ich es auch schon gehört,
bei Jacken gibt es imprägnierte Daune, ja.
Und das ist dann aber ein ähnliches Problem, ja, in Anführungszeichen.
Ja, da merkt man es vielleicht nicht so in dem Maße, ja. Aber es wird noch relativ selten verwendet. Es ist natürlich auch teurer, gar keine Frage. Und die Frage ist auch, was für eine Chemie wird denn da eingesetzt, um die dann zu imprägnieren? Also gerade die DWR, die Durable Water Repellents, sind ja auch groß im Gespräch, wenn es darum geht, eben diese Fluorcarbone zu verbannen. Also die stecken ja oft in diesen Imprägnierungen drin. Das müsste man dann im Einzelfall dann schauen, wie wurde die Daune imprägniert.
Aber grundsätzlich höre ich raus, du würdest keine imprägnierten Daunen empfehlen. Also
Würde ich jetzt nicht machen, dann entweder gleich das Top-Produkt eben Daune, wenn ich weiß, okay, ich brauche halt das Allerbeste, das Allerleichteste im Verhältnis zur Bauschkraft, dann nehme ich Daune, normale Daune. Und wenn ich das nicht brauche, dann gibt es halt wunderbare Kunstfaserfüllungen, die auch sehr gut funktionieren.
Es gibt ja inzwischen auch, also Stichwort Kunstfaserfüllungen, sowas wie synthetische Daune, oder? Der Daune nachempfundenes Material?
Ja, das gibt es auch. Genau, das Primaloft ist da recht groß im Geschäft. Das ist ein Anbieter, der halt Isolationsmaterial herstellt, aber auch andere. Und letztendlich ist es auch eine erdölbasierte Faser, die aber von der Struktur der Daune ein bisschen nachempfunden ist, also nicht ganz so brettig vielleicht sich anfühlt, sowohl im Schlafsack als auch in der Jacke. Das gibt es auch. Es gibt auch so synthetisch hergestellte Naturmaterialien. Lavalan ist zum Beispiel, das wird aus Maisstärke gewonnen, also ein Zuckermolekül, was dann halt irgendwie so aufgepimpt wird, dass nachher am Ende was rauskommt, was Polyester ziemlich ähnlich ist, aber es gilt nicht als Naturfaser mehr, aber es ist auch kein rein synthetisches Produkt.
Kommen wir zurück zu der Ausgangssituation, die wir hier vorhin hatten, weil es wird gerade schon so komplex. Genau. Also der Winterwanderer oder nicht nur Wanderer, also hierzulande jemand, der eine warme, outdoor-taugliche Jacke sucht, ist dann doch am besten mit einer umweltfreundlichen Synthetikjacke beraten oder einer Wollfüllung.
Ja,
oder?
Also es geht ja nicht nur allein um die Bauschkraft und um die Wärmeleistung, es geht ja auch so ein bisschen um das Tragegefühl. Und wenn man sich so eine Daunenjacke, die so ein bisschen wärmer ist, anschaut, die sind ja wirklich sehr, sehr, sehr dick, die tragen ja sehr stark auf. Und das mag ja auch nicht jeder. Also gerade wenn man dann sich bewegt, dann rascheln die Ärmel und so weiter, weil sie aneinander schlagen. Und Kunstfaser ist halt deutlich schlanker. Also auch bei gleicher Wärmeleistung braucht es halt nicht das Volumen. Das heißt, ich persönlich fühle mich in der Kunstfaserjacke immer deutlich wohler.
Aber es gibt doch auch so ganz leichte, dünne Daunenjacken, oder?
Die gibt es auch, aber die sind dann fast immer durchgesteppt. Ja. Und dann hat man eben die entsprechenden Kältebrücken. Also die Nähte dieser Steppung sind die Kältebrücken. Das heißt, diese Jacken gibt es auch. Die sind eher modische Jacken, haben wir auch in unserem Test gesehen. Die sehen schick aus. Sie isolieren auch ein bisschen, aber also da kann man eigentlich auch gleich eine Kunstfaserjacke nehmen. Das ist dann meistens günstiger und ethisch auf jeden Fall einwandfreier.
Und nochmal mit dem grünen Gewissen zu kommen, kannst du da jetzt Marken empfehlen bei den Kunstfaserjacken?
Bei den Kunstfaserjacken? Ja gut, dann hängt es natürlich davon ab, welche Imprägnierung wurde verwendet. Ist jetzt zum Beispiel PFC-frei die Imprägnierung? Und was für Kunstfaser wurde verwendet? Also da gibt es keine einzelnen Marken, die ich jetzt hier nennen würde. Also Patagonia kann man immer nennen, die einfach in dem Bereich sehr führend sind, die sich also sehr bemühen, ihre Produkte möglichst nachhaltig und tierfreundlich zu gestalten. Ist auf jeden Fall eine gute Adresse, aber auch viele andere. Mhm. Also das.
Okay, dann frage ich mal anders. Also wenn ich jetzt mich entschieden habe, ich kaufe eine Kunstfaserjacke, was sind dann doch die Kriterien, dass ich da auch eine gute erwische? Abgesehen davon natürlich, dass sie mir gefallen sollte und gut sitzen sollte und so weiter.
Naja, ich würde halt schon schauen, welche Materialien wurden verarbeitet. Es gibt ja Marken, auf die man sich verlassen kann. Also wie gesagt, Primaloft ist sowas oder auch Polartec Alpha ist ein Isolationsmaterial, was sich jetzt bewährt hat in den vielen Jahren, in denen es jetzt schon auf dem Markt ist. Ich würde mich dann eher an sowas orientieren, aber ausschlaggebend letztendlich ist ja dann auch wirklich immer, wie fühle ich mich in der Jacke? Passt die zu mir? Kann ich mich da drin bewegen? Raschelt die? Sitzt die Kapuze gut? Das ist halt ganz oft ein Knackpunkt, gerade bei weniger teuren Jacken, wenn man eine so für den Alltag oder so für Tagestouren oder mal für so ein Picknick draußen bei etwas kühleren Temperaturen sucht und man gibt dann halt 150 Euro aus, dann sollte man schon auch die Kapuze aufsetzen und gucken, hey, komme ich damit klar? Ich meine, nicht jeder braucht eine Kapuze, die perfekt mitdreht und sieht ja auch manchmal komisch aus, wenn man dann so eine enge sitzende Kapuze trägt. Also manche finden das ja vielleicht auch ganz lässig, wenn sie dann einfach nur die Haube so überziehen und denen macht es dann nichts aus, wenn man dann den Kopf dreht und man guckt in die Röhre. Aber das würde ich halt erstmal prüfen. Wenn mir das wichtig ist, würde ich halt genau das anschauen. Ist die Kapuze verstellbar hinten? Schließt der Kragen hoch ab? Bläst es irgendwo rein, wenn ich Gegenwind habe? Kann ich es abdichten? Letztendlich ist die Füllung ja auch nur so gut wie die Konstruktion. Also wenn ich dann irgendwie Ärmel habe, die nicht richtig abschließen und einen Kragen, der vielleicht so ein bisschen aufsteht und wo ich keinen Schnürzug habe, den etwas fester zu ziehen und mir zieht es da überall rein, dann nützt auch die beste Füllung nicht, egal ob es Down- oder Kunstfaser ist.
Ja genau, du sagst es. Letztendlich kommt es bei einer guten Jacke eben auf viele Faktoren an und nicht nur auf Down- oder Kunstfaser. Aber trotzdem, nachdem wir jetzt schon so viele Aspekte von diesem komplexen Thema angesprochen und beleuchtet haben, Boris, kannst du vielleicht nochmal doch trotzdem ganz kurz die Vor- und Nachteile von beiden zusammenfassen für unsere Hörer?
Ja, das kann ich gerne machen. Also Daune ist vor allem mal dann angesagt, wenn man halt, wie gesagt, die maximale Leistung will und am wenigsten Gewicht dabei haben möchte. Sie ist allerdings nässeempfindlich in der Regel, sie ist teurer und sie bauscht natürlich sehr stark auf, was bei Schlafsäcken nicht schlimm ist, bei Kleidung vielleicht aber störend wirken kann. Man hat auch die Tierschutzproblematik, aber sie hält sehr lange, sie ist frei von Mikroplastik und sie ist einfach das Wärmste und auch vom Klima her das Angenehmste, was es bei Isolationskleidung eigentlich gibt. Und als Alternative dazu kann man eben die Kunstfaser nehmen. Da hat man halt eben, wie gesagt, den günstigen Preis. Es ist frei von tierschutzrechtlichen Dingen. Auf der anderen Seite steht natürlich das Mikroplastikproblem, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind. Es hält nicht ganz so lange, aber es trägt auch nicht so dick auf. Also gerade wenn ich jetzt nicht die Superleistung brauche, dann ist eine Kunstfaserjacke sicherlich auch eine sehr, sehr gute Wahl. Zumal sie dann auch noch günstiger ist als eine Daunenjacke. Und Wolle ist so ein Mittelding, das bietet ein besseres Klima als Synthetik in der Regel, aber kein so ganz so gutes Klima wie jetzt die Daune. Die ist genauso schlank, also bauscht nicht so stark auf wie Daune, also genauso schlank wie Synthetik, aber ist jetzt auch nicht so leicht wie Daune. Also das ist so ein bisschen das Mittelding. Da kann man einfach mal schauen, welche Produkte man dann letztendlich davon auch in den Händen hält, weil so viel mit Wolle gibt's auch nicht. Und dann muss man sich eben entscheiden. Das ist keine leichte Entscheidung, aber der Markt hat so viel Auswahl, ich glaube, da wird man schon das Richtige finden.
Genau, und Hauptsache raus, so heißt ja unser Podcast und das würde ich euch allen da draußen auch weiterhin ans Herz legen, jetzt auch bei dem Schmuddelwetter rauszugehen, gerade in diesen etwas unschönen Corona-Zeiten. Genau, Boris, dir vielen Dank.
Ja, danke dir.
Und ja, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unsere Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, bei Instagram, gedruckt am Kiosk, ganz klassisch, und per Abo in eurem Briefkasten. Ciao und bis bald.
Ciao.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.